Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Liebe Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Tolle Frau, die hier heute bei uns ist, nämlich Sarah Kuttner. Die hatte ich seit 20 Jahren nicht gesehen. Ja. Und sie hat sich noch erinnert, dass sie damals bei mir bei Blondes Gift zu Gast war.
Oh wow, vielleicht ein unvergessliches Erlebnis anscheinend. Man muss, finde ich, für diese Folge so einen ganz kleinen Sicherheitshinweis aussprechen. Weil ich finde, wenn man jetzt vielleicht gerade, sagen wir mal, die Kinder zum Sportunterricht bringt oder die Oma nach Hause fährt, vielleicht hört man es dann nicht so laut im Auto, weil es ist doch, also, ich möchte jetzt nicht Parental Advisor sagen, aber es ist schon schön schlüpfrig. Man erfährt zum Beispiel, welche Unterhosen ihr beiden tragt und viele andere Sachen.
Wenn wir welche tragen, sagen.
Genau.
Ja, aber es wird auch sehr viel und auch sehr schnell geredet. Also ich glaube, für den etwas langsameren Mann, ja, der sich gerne jetzt so ein bisschen nebenbei berieseln lassen möchte, ist das nicht die richtige Folge? Da hört euch lieber irgendwas anderes an.
Kleiner Tipp, viele Podcast-Player haben so eine Funktion, da kann man es mit der halben Geschwindigkeit abspielen.
Ah, dann ist es immer noch schnell genug. Aber überzeugt euch einfach selbst. Hier ist Sarah Kuttner heute bei den Waffeln einer Frau. So, während sich mein heutiger Gast noch die Öhrchen zurechtrückt.
Warte, ich muss hübsch aussehen für dich.
Es ist ja das Osterwochenende. Oh Gott, und sie trägt die Ohren wie keine andere. Heute ist tatsächlich bei uns live im Studio Sarah Kuttner.
Yay! Super weird, für sich selber zu cheeren. Andererseits sollte man das häufiger machen im Leben.
Es ist auch kein anderer da. Ich kann es dir direkt sagen, wir sind ganz allein. Und du warst ja zunächst mal sogar enttäuscht, dass wir nicht beide in der gleichen Kabine sitzen.
Ja, weil das sind sich hier so einmal 0,7 Quadratmeter. Es wäre wirklich sehr intim geworden, sage ich mal. Aber ich habe kein Problem mit Intimität.
Ich habe mit dir, das habe ich sofort gemerkt, ich habe es eigentlich selten, aber mit dir auch nicht körperliche sozusagen Einschränkungen oder Probleme.
Hast du manchmal körperliche Einschränkungen?
Ganz selten leider. Das wird mir auch häufig, glaube ich, nicht direkt angelastet, aber auch während der gesamten Corona-Zeit bin ich immer sehr stark auf Leute zugegangen, um zu zeigen, ich habe hier überhaupt keine Angst, ich habe nichts zu verbergen. Und ich habe gemerkt, wie die gesamte Gruppe an anderen Leuten immer rückwärts vor mir zurückgewichen ist.
Obwohl du bist?
Ja, obwohl die unheimlich Lust hatten, mit mir zu bonden und zu schmusen.
Dumm, wenn vor mir Kevin Costner steht, auch wenn Corona ist, dann gehe ich doch nicht zurück, dann nehme ich die Krankheit.
Alles. Syphilis-Ding, ja, offene TB, Husten, Auswurf.
As long as it's worth it.
Ist es noch Kevin Costner?
auch unangenehm, dass der Erste, der mir eingefallen ist.
Lebt der denn noch?
Ja, der ernährt sich viel von Thunfisch, glaube ich. Der macht ja so Thunfischwerbung. Das ist das Letzte, was ich von ihm gesehen habe. Ungünstige Thunfischwerbung. Er
sitzt so rum. Kann das noch für Thunfisch werben?
Mein Gedanke ist vielleicht auch länger her. Und er wirbt auch eher indirekt. Soweit ich mich erinnere, sitzt er irgendwo rum auf einem Feld, Wiese, schöne Landschaft.
Ja, weil das immer gut aussieht, wenn im Hintergrund Meer ist und
tote Fische.
Und so wogende Weidenfelder.
Genau. Und aber auch so Thunfische, die immer hochspringen und sagen, Hilfe.
Fang mich.
Ich glaube, er sitzt da und spielt Gitarre und dann kommt eine Drohne und sagt, Thunfisch, so stelle ich es mir vor. Aber daran erinnere ich mich, ich weiß nicht, ob der noch lebt. Und das war mein Crush in den 90ern. Natürlich finde ich den nicht mehr so gut.
Aber du hast schon recht, der hatte sowas, wie soll ich sagen, als wir ja in den 90ern wirklich noch so zarte, da war man ja noch so ein zartes, unfertiges Ding. Und da war Kevin Costner natürlich schon, der hatte was wirklich, da hatte man das Gefühl, der trägt einen aus dem brennenden Haus.
Exakt, der schubst einen schon in die richtige Richtung.
Ganz genau.
Auch weil der in den 90ern hatte der schon 3 Kinder. Und das fand ich auch super vertrauenswürdig als Teenager, dass ich dachte, das muss ja ein guter Mann sein, der hat 3 Kinder, 2 davon Mädels. Ich habe super viel unnötiges Wissen über Kevin Costner, weil ich eine Zeit lang 1,83, falls du dich fragst, wie groß er ist.
Ach, das hatte ich mir größer vorgestellt.
Ja, ich auch. Interessant, ne? Mein Mann ist 2 Zentimeter größer. Und das habe ich ihm wiederum noch nie gesagt.
Deswegen ist ja Kevin Costner auch raus, ehrlich gesagt.
Exakt.
Wobei, ich bin inzwischen ein bisschen weg von diesen behaarten deutschen Schränken.
Kevin Costner ist doch kein behaarter deutscher Schrank.
Nein, aber ich meine nur, früher dachte ich immer, je größer, desto besser.
Achso,
davon bin ich ein bisschen weg.
Da war ich nie. Ich bin nur 1,30 Meter groß. Ich kann mir keine großen Männer leisten, ohne schlimme Rückenprobleme beim Knutschen zu kriegen.
Aber Knutschen hört ja irgendwann auf.
Stimmt. Die 2 Jahre wird man ja wohl durchziehen können mit Rückenschmerzen und dann kommt man nämlich erstmal in der Ehe an. Der Moment, wo alle einfach nur liegen. Ey, du hast vollkommen recht. Insofern hätte es vielleicht doch ein großer Schrank sein können.
Dann kommt man in der Ehe an. Hättest du je gedacht?
Nein, Mann.
Dass du mal in der Ehe ankommst?
Nein. Ich hab schon früher, die Leute fragen einen im Laufe der Karriere ja so viel, ne? Und heiraten und Kinder und das ist ja eh so übergriffig mit den Kindern. Aber ich war mir wirklich sicher, dass heiraten nichts für mich ist. Ich bin ein Scheidungskind. Ich bin jetzt nicht so super herzlich großgezogen worden. Ich hatte immer das Gefühl, nee, solange wie es fetzt, reicht doch. Man muss sich ja nicht binden. Ich kann doch sagen, du bist für so lange, wie ich dich fantastisch finde, dabei.
Man muss das gar nicht thematisieren. Ich finde, man ist einfach zusammen und irgendwann informiert man dann, so hat man es ja früher immer gemacht, den anderen darüber, dass man ab jetzt doch sich was anderes vorstellen kann.
Ja, und wir waren aber schon immer, mein Mann ist mir sehr ähnlich. Wir sind sehr beide so wie ich und wirre und lustig und albern und auch überemotional. Und während Corona dachte ich irgendwann, alter Falter, der Typ ist so viel geiler als normale. Ist das, sind so Männer, wenn die gut sind? Und dann fand ich den so toll, dass ich wirklich aus dem Herz raus gesagt habe, so, jetzt will ich dich heiraten. Wir hatten das schon ein halbes, also nach einem Jahr schon.
Das habt ihr jetzt erst gemacht?
Corona ist auch schon wieder ewig her. Ich bin jetzt seit im Sommer bin ich drei Jahre verheiratet.
Oh, frisch, das gilt noch als frisch verheiratet.
Nein.
Aber ihr wart davor ganz doll lang zusammen.
Auch nicht. Es ist, also im Grunde sind wir, das habe ich glaube ich noch nie irgendwo gesagt, wir sind erst 5 Jahre zusammen, aber der ist nach einem Monat bei mir eingezogen, weil das so unglaublich toll war. Und nach 1,5 Jahren haben wir beschlossen zu heiraten und nach 2 Jahren haben wir geheiratet für 35 Euro. So viel kostet eine Ehe, falls
du
dich fragst.
Und da steht wirklich eine Eheschließung. Ich habe die Rechnung zu Hause gerahmt.
Ah, bist du auch verheiratet? Das wusste ich gar nicht.
Ich bin auch verheiratet. Warte. Ja, ich bin auch verheiratet.
Ah,
nein, natürlich. Okay. Und ich habe eine Eheschließung, 35 Euro oder bei mir, waren es noch Mark damals? Nein. Dann, keine Ahnung, ungefähr in dem Bereich. Und da gibt es eine richtige Rechnung. Ja. Und die kannst du dann, ich weiß nicht, ob man es auch nicht... Als Moderatorin kann man es vielleicht von der Steuer absetzen? Ich weiß es nicht.
Mein Mann war so freundlich und hat das bezahlt. Das fand ich auch eine romantische Geste, denn teurer war die Hochzeit auch nicht. Wir waren wirklich nur zu zweit in Brandenburg. Einmal 35 Euro, 10 Minuten, lassen Sie den Kram weg.
Ja.
Ciao. Ich habe die Rechnung noch aufgehoben, weil ich es auch so romantisch fand.
Am lustigsten finde ich, wenn dir ein schwitzender Standesbeamter gegenüber sitzt, der vermutlich seine eigene Ehe nie auf die Reihe gekriegt hat, der dir dann noch so Merksprüche mit auf den Weg gibt, dass es auch mal schwer wird zwischendurch und so. Es ist auch, finde ich, ein undankbarer Job, weil der weiß ja selber, kennt ja seine Grenzen.
Ich finde
weißt du?
Nicht. Ich hatte da Glück und ich habe ein großes Problem mit Standesbeamten. Genau aus diesem Grund. Ich war auf 1, 2 Hochzeiten dabei, wo Typen da vorne standen und Sachen gelabert haben.
Du denkst, der redet ja wieder blinde von der Farbe. Also, der hat doch noch nie eine Freundin
gehabt. Bei einer Hochzeit hat er mit, das kann man jetzt nicht sehen, aber mit der Handgeste irgendwie Sachen gemacht, wie manchmal sind die Flammen so hoch und dann hast du da auf einmal so ein aus Versehen Hitlergruß. Und das meinte der nicht so, aber alle im Raum waren so, wow. Und ich hatte so Glück, weil ich bei so einer ganz neuen Frau, man muss sich ja vorher vorstellen, ne? Man muss das anmelden oder irgendwas. Du kannst nicht einfach losheiraten. Du musst
das Aufgebot bestellen. So heißt
es, glaube ich. Ist das Aufgebot? Und wir sind da zu zweit rein und die war ganz niedlich, so eine ganz süße mit ganz tollem Kleid. Und ich meinte, wow, wie
sie
gut
ja
sie angezogen sind. Das war ja noch vor der Hochzeit. Und dann war die super süß und wir wollten so wenig, dass sie kurz Sorge hatte, dass das illegal wird. Weil sie meinte so, erzählen Sie uns mal, wie haben Sie sich denn kennengelernt? Und dann meinte ich, liebe Frau Dingsi, ist das nicht super weird? Wir sind ja nur zu dritt. Macht es Sinn, dass ich Ihnen erzähle, wie ich meinen Mann kennengelernt habe, damit Sie es mir zurückerzählen bei der Hochzeit? Und dann war sie auch so,
nee, macht keinen Sinn.
Ich wollte auch keine Musik, weil was soll ich denn da einmarschieren in einem Standesamt, wo ich zu zweit bin? Wir wollten also so wenig, dass die ganz süß meinte, aber sie lieben sich schon richtig, weil sie, das muss sie wohl checken, damit es nicht so eine Zweckehe wird.
Ganz
und
genau. Ganz
so
genau.
Wenig wollten wir. Und es hat
und
wirklich
kommt die dann jetzt auch zu Besuchen nochmal vorbei und guckt, wie es läuft?
Nein, aber
so
wir
wie
haben
die Frau vom Jugendamt?
Wir haben Kontakt, das ist ganz toll, weil ich habe ihr noch gesagt, bitte zur Hochzeit, sind Sie immer so schön angezogen? Sie meinte, ja, aber das kann man natürlich bei der Hochzeit nicht machen, damit man nicht schöner ist als die Braut. Und dann meinte ich, bei meiner Hochzeit ziehen Sie das Geilste an, was Sie zu Hause haben. Ich will, dass Sie sich richtig aufhübschen. Und dann kam die und sah ganz toll aus. Und wir hatten die besten 10 Minuten unseres Lebens. Sie hat alles gefilmt für uns. Und seitdem schicke ich ihr einmal im Jahr ein Foto und sage, danke, das war so aufregend. Und nach dem ersten Jahr hat sie mir gestanden und meinte, ich wusste gar nicht, wer Sie sind damals. Und ich sagte, das ist mein Traum. Ich hasse es, wenn Leute in so privaten Momenten wissen, wie ich bin. Und sie meinte, es war erst meine dritte Hochzeit, die ich damals gemacht habe. Ich werde sie
Gott,
nie vergessen.
Das heißt, das hatte was ganz Unschuldiges.
Ja, was ganz Tolles, weil ich sie gezwungen habe, sie selbst zu sein und sich nicht mir unterzuordnen, weil ich kein Brautkleid trage und weil sie das noch nie erlebt hat, dass jemand so wenig will. Und jetzt denken wir, jedes Jahr schicken wir uns eine SMS und sagen, hallo, wir sind noch glücklich.
Na und ihr seid ja, dann ist man fast wie zu dritt in so einer Beziehung.
Ist wirklich irgendwie ganz schön. Nur sie und ich und mein Mann. Mhm. Und mein Hund war da, aber mehr nicht. Das war ganz toll.
Hast du denn überlegt, was du anziehst? Oder hast du extra an dem Tag gesagt, nee, ich mache, weil ich könnte mir vorstellen, du bist ja jemand, der immer sagt, alle überlegen sich bei ihrer Hochzeit, was sie anziehen, ich nicht.
Habe ich schon direkt keinen Bock mehr drauf.
Ja.
Naja, Nee, eine Mischung. Ich wollte schon, ich hatte Lust auf weiß, einfach weil, warum nicht? Weil ja. So, und habe dann, glaube ich, so von Zalando so ein Sweat, also was relativ modernes, kurzes, weißes, sportliches
angehabt. Du hast ja gute Beine.
Ja, je nachdem, von wo
ich
die fotografiert werden.
Die hat gute Beine, sagt man ja gerne über so rüstige Mit-60erinnen.
Sagt man über Frauen, die überhalb der Beine nicht mehr gut aussehen.
Tits on Sticks heißt das ja auch.
Es ist, ist passiv-aggressiv eigentlich zu sagen, du hast gute Beine, wenn der Rest offensichtlich nicht so klar geht.
Ja.
Nein, das habe ich gemacht.
Ich würde mich total dem Passiv-Aggressiven unterordnen, wenn jemand mal über mich sagen würde, ich hätte gute Beine. Einmal hat es jemand gesagt, da bin ich bis heute noch ergeben, würde ich mal sagen.
Mhm. Also mir hat es verwirrenderweise, kann ich das sagen?
Ja.
Das war auch dumm, dich das zu fragen. Ja. Wie dumm, dich zu fragen, ob ich das sagen kann.
Ja, klar, wir sind doch unter uns.
Ich habe vor, was ganz Intimes zu sagen.
Denkst du, das Thomas geht? Gottschalk?
Nee, ich kenne jemanden, dem ein nur Bekannter, kein Bekannter, aber nicht. Und dem habe ich an dem Abend meiner Hochzeit ein Foto geschickt, weil der hatte eine Woche vorher geheiratet und habe gesagt, so, ich habe jetzt auch. Und er hat tatsächlich geantwortet mit schöne Beine. Und da war ich so,
es ist das, was man einer ganz frisch vermählten Braut schreibt. Aber er hätte auch schreiben können, geile Titten.
Nee, die konnte man nicht sehen, weil ich auch nicht so ein Tittenmädchen bin. Und ich fand's, und er hat's, glaube ich, noch einmal, also er war so.
Aber ich meine, es ist so Last Exit, der hat gedacht, wenn ich jetzt nochmal schöne Beine schreibe, dann könntest du mit ihm, der ja auch gerade erst, das hat sich ja bei dem auch noch nicht gefestigt, der dachte, vielleicht könntet ihr so wie Mrs. Robinson mäßig einfach durchbrennen zusammen.
Also mir wäre es zu früh gewesen. Ich war zu dem Zeitpunkt noch sehr glücklich, weil ich gerade erst 5 Stunden verheiratet war.
Aber jetzt, falls du uns hörst, meine ich, du da draußen, der du damals auch frisch verheiratet warst, meine ich durchzuhören, sie wartet auf dich.
Ja. Ich weiß noch, wie ich an diesem Abend...
Mit, dann rennt sie mit ihren schönen Beinen mit dir ganz weit weg.
Ich weiß noch, wie ich im Bett lag und mein Mann neben mir und ich lese diese SMS und denke...
Gott, hast du gleich das Handy umgedreht aufs Leitung geknallt?
Es fühlte sich falsch an. Ich glaube, ich habe auch noch irgendwas sowas geantwortet wie, Wetter war gut. Weißt du, einfach so, komm, wir gucken mal ganz woanders hin. Und das kam, glaube ich, nochmal. Und das hat mich ganz verwirrt, dass ich dann so getan habe, als wenn es nicht stattgefunden hätte. Gute Konfliktlösung.
Wie alt bist du jetzt?
44.
Siehst du, es werden die Zeiten kommen, ich bin jetzt 49 geworden, wo du dich total freust, wenn dir auch Leute,
über
mit denen du
über Komplimente
zu tun hast, dir sagt, gestern hat mir wieder so eine Frau aus vollem Herzen gesagt, sie sehen wirklich noch so gut aus.
Noch, ne? Wir hören die Sachen, richtig? Es gibt auch keinen Grund zu sagen, du siehst gut aus für dein Alter. Auch das ist, Nicht mal passiv-aggressiv, sondern aktiv-aggressiv.
Aber ich habe das selber nie so festgestellt, bis zu dem Moment, wo ich selber in dieser Rolle war, dass ich derjenige bin, der von anderen Komplimente kriegt, die so ein bisschen nett, aber eigentlich nur belegen, dass echt viel Zeit drum gegangen ist.
Ich finde nicht, dass
das letzte Mal gesehen hat.
Das sind keine Komplimente. Ich finde, das ist ein Angriff.
Eine so schöne Frau, hat letztens jemand am Auto zu mir gesagt. Und ich habe so ganz, wie Celine Dion, habe ich das Fenster so hochgefahren, ganz langsam, weißt du?
Mit dem Blick raus aber?
Ja, mit dem Blick raus, aber so ganz müde habe ich so geguckt. Und er, nein, stopp! Und ich so, nee.
Waren? Habe ich das richtig?
Aber er hat so, sie waren so eine schöne Frau, hat er so gesagt.
Das ist wirklich verwirrend und nicht nice.
Zumal
ich hatte
eine Jacke von meinem Mann an, die sehr groß ist, die ein bisschen dreckig ist. Ich rieche immer ein bisschen nach Hühnerscheiße, weil ich ja
Hühner ich plane auch Hühner zu haben. Vielleicht komme ich da nochmal auf dich zurück.
Scheiße, der Scheißegeruch kombiniert mit dieser Oversize-Jacke war vielleicht ein bisschen...
Ja, aber na und? Bei meinem ersten Date mit meinem Mann habe ich einfach, weil ich müde bin davon... schön auszusehen, so, das mache ich ja eh nicht, du kannst mich ja einschätzen, ich bin jetzt kein großer Schminker, aber bei meinem Mann war ich richtig so, okay, wir machen heute Abend zum ersten Mal ein Date, wir gehen mit den Hunden raus und ich habe mich aktiv abgeschminkt, Jogginghose angezogen, sah richtig ranzig aus, stand da unten wie King Krösus und meinte so, this is what you get. Also, wenn wir Glück haben, wird das hier ab und zu aufgehübscht, so wie heute mit einem Blüschen und einem Pulloverchen und guten Hasenohren. Aber let's face it, das bin ich. Mhm. Und so. Und der fand's toll. Und das war auch was, worin er sich verliebt hat. Und dann dachte ich, ja, dann kann ich den behalten, wenn er das super findet.
Und ich finde ja auch, also zu viel Mühe geben beim ersten Date ist ganz schlecht. Ich finde, da muss man echt einen guten Ding hinkriegen zwischen, also jetzt so gar nicht schminken hätte ich, glaube ich, nicht gemacht, aber ich auf keinen Fall. Irgendwas, worin man sich so, weißt du, wo du die ganze Zeit denkst, oh Gott, der Rock, ich glaube, der Reißverschluss ist zur Seite gerutscht.
Nichts zum Zuppeln. Irgendwas, wo du jederzeit auch wegrennen könntest, schnell mit und so. Also jetzt nicht notgedrungen vor dem Typen, aber was wofür?
Insgesamt, na klar, man muss ja...
Aber so bin ich halt also das war jetzt nicht so ein Riesen, das klingt jetzt so kokett, ich bin halt auch so gut wie nie geschminkt und du bist gerade auch kaum geschminkt, also ob da jetzt noch die schwarzen Wimpern weg sind oder nicht, wir haben ja genug Issues, die sagen, hi, ich bin ziemlich cool. Und wenn das nicht geht ohne Make-up, dann habe ich da nicht den Nerv für.
Das ist total wahr. Aber ich, also wenn ich mich schminke, ich schminke mich für mich. Also auch für mich und meinen Blick in den Rückspiegel und Huh. Mhm. Und so, manchmal ist so eine Scheibe, so eine Autoscheibe noch so ein bisschen leicht bläulich eingefärbt und dann fällt das Licht durch so ein blaues Ding durch und dann macht es auch nicht besser. Aber nein, tatsächlich. Also wenn ich es mache, dann mache ich es für mich selber. Aber freue mich nach wie vor immer noch, wenn es mal jemand gibt, der so aus vollem Herzen irgendwie Interesse bekundet, weil man war ja doch sehr verwöhnt früher.
Mhm. Mit diesen fühlst du dich verwöhnt davon? Weil das war ja nie was für mich. Das
doch,
merke
für mich
ich jetzt
total.
Erst, ja?
Und ich liebe es auch nach wie vor total, also auf Resonanz zu stoßen.
Ja, total. Nee, Resonanz, das kapiere ich. Ich hatte immer irgendwie mehr ein Problem, als mir lieb war, mit diesem grundsätzlichen Prinzip, berühmt zu sein, weil damit so Pflichten einhergehen, die ich nicht auf dem Schirm hatte. Ja, aber die Frage ist das so? Das habe ich mir als 20-Jährige bei Viva immer angehört, auch auf eine gute Art. Ne, du bist ja Vorbild, du bist die Stimme für die Generation und ich dachte immer, ich sollte das nicht sein oder ich möchte, habe ich nicht unterschrieben bei Viva.
Nee.
Das hat mir immer Sorgen gemacht. Mhm. Jetzt kann ich das schätzen. Also jetzt merke ich, dass ich mit bestimmten Themen, vielleicht weil ich älter bin, wirklich Leute erreiche, die denen das richtig was bedeutet. Und
du
das ist
gehört.
Das Einzige.
Das ist total
und ich
irre.
Helfe. Das ist mir krasser. Ich habe ja über diese ADS-Sache gesprochen, nur weil ich so erstaunt war über mich. Und seitdem kriege ich so viele Nachrichten von Leuten, die sagen, alter Falter, ich dachte, ich spinne. Ich habe mich auch diagnostizieren lassen. Du hast mir total die Augen geöffnet. Danke dafür. Mein Partner versteht mich besser. Laber. Und ich merke, damit kann ich was anfangen. Ich kann nicht für eine ganze Generation sprechen. Das sind unterschiedliche Menschen in einer Generation. Mhm. Aber ich kann eine bestimmte Zielgruppe abfangen und den tue ich richtig gut. Nur durch ich sein, durch alles, was ich an mir doof finde
und
sein.
Und durch ich sein, aber da glaube ich, hast du auch eine entscheidende Sache nicht gemacht, die ja, und dazu neigen ja ganz viele unserer Kollegen, sage ich jetzt mal, dass den anderen Leuten dann, also dieses in diesem Vorbild so aufgehen, dass man dann auch jedem erklärt, wie viel Fleisch er essen soll, wann er in Urlaub fliegen soll, dass er doch mehr das und das. Und da glaube ich dann ist ehrlich gesagt ja der Shitstorm oder was auch immer der harte Aufprall vorprogrammiert, weil kein Mensch, der so ein Dogma nach außen trägt, ja, wie das viele ja tun, schafft es auch, dem selbst gerecht zu werden. Und da kommt natürlich das Einfallstor für Kritiker ist dann relativ geöffnet, weil die dann sagen, ach guck mal, du sagst doch immer, man soll irgendwie mit dem Elektroauto fahren, aber warum liegst du denn jetzt auf der Motorjacht? Ich sehe es doch im Hintergrund, ich sehe doch die Chrombalkone. Im Hintergrund, hinter der Liegefläche, wo du dich im Bikini regelst. Das ist doch ein Boot, ja. Und so. Und da finde ich dann immer, da, wenn es da dann Richtung Vorbild, also wenn man da immer versucht, Vorbild zu sein und dann geht es irgendwie hinten ja nicht auf.
Du kannst nur Vorbild sein, wenn du tatsächlich nach Definition des Wortes ein Vorbild bist. Du kannst ja nicht das faken. Also du bist es nur dann, wenn du es tatsächlich lebst. Das verstehe ich total. Aber das ist ja eine Sache, unter der ich schon immer in Anführungszeichen leide. Diese Mischung aus, ich weiß, wer ich bin und was ich kann und was ich will und was andere Leute erwarten. Und ich kann das oft nicht bieten, weil ich mich dann irgendwie verliere oder so, weil ich dann nicht mehr ich bin. Deswegen arbeite ich mein ganzes Leben lang schon nur in meinem eigenen Kosmos, in Sachen, die ich kann und gut finde oder nicht. Und deswegen bin ich auch nicht berühmter als das. Du hast ja bei Viva die Chancen, richtig eine Riesennummer zu werden.
Ihr seid ja alle.
Ja, aber
ihr seid ja alle, sag ich mal, bekannt geworden. Also gibt's ja wirklich kaum jemand, der. Ja, aber ihr habt alle auf eure Arten und Weisen ja exzellente Karrieren gemacht. Also insofern
aber
muss man schon sagen,
auch mitnehmen Sachen. Und ich habe ganz viel nicht mitgenommen, einfach weil ich wusste, oh, das kriege ich nicht. Ich kann nicht für die Bild-Zeitung Werbung machen, dass ich Single bin. Ich kann nicht so viel Sachen.
Ich habe bei der Aktion damals
wirklich
mitgemacht.
Das war. Ach, du eigentlich? Das war
es
so.
Es war nicht
weird.
Die Single-Aktion, sondern es hieß. Oh Gott, der Mädchen, warte.
Große Plakate an Bushaltestellen,
nee,
das weiß ich noch.
Nicht, das war ich nicht, sondern ich war Fräulein Wunder, hieß das.
Und ach, das war nicht diese MTV-Werbung? Aber
nee,
du warst ja auch nicht bei MTV.
Ich war nicht bei MTV. Es war sicher in der Bild-Zeitung und lustig, dass du es ansprichst. Ich habe es eben damals gemacht und es ist interessant, weil es ist so weit von mir weg auch irgendwie, ja, und wenn ich mir anschaue, wie ich angefangen habe mit Fräulein Wunder und so ein bisschen sexy Fotos und dann im Text nur Sex Geschichten, die ich auch noch schlimmerweise dem Typen erzählt habe.
Man lernt so viel in der Karriere.
Der völlig begeistert, der konnte sein Glück nicht fassen, weil der natürlich immer mit Leuten zu tun hat, die sagen, rede ich nicht drüber, möchte ich nicht sagen, Ding. Und ich natürlich.
Ja, so bin ich auch.
Und dann je mehr der genickt hat, desto mehr, erzähl ich die Geschichte mit der
voll
Küche
in die Falle
noch
reingetreten.
So. Und dann habe ich mir aber im Nachhinein, also am nächsten, dann die nächste Stunde, als es vorbei war, dachte ich mir, der wird das ja einzuordnen wissen. Der wird ja nicht die ganzen schlimmen Sachen schreiben und so.
Wie blau eigentlich du warst.
So. Und dann am nächsten Tag, So, wie immer eigentlich, wenn man mit der Bild-Zeitung was zusammen gemacht hat. Ach, so haben sie es jetzt gemacht.
Siehst du, das habe ich nie gemacht. Von vornherein, ich habe noch nie was mit der Bild-Zeitung gemacht. Einfach, weil mir da war ich meinem Vater ganz dankbar. Der meinte, ey, das sind einfach, ne, der Klassiker, die sagen ja selber, wenn du mit uns den Fahrstuhl hochfährst, dann fährst du mit uns auch wieder runter. Deswegen fahre ich doch nicht mit denen den Fahrstuhl hoch. Und ich habe ganz viel kontraproduktive Sachen gemacht für eine Karriere. Für meine Karriere war es genau richtig. Aber man hätte noch so viel größer, krasser, bekannter sein können. Und das hätte ich bestimmt auch gern gewollt, weil das ja auch Geld bedeutet. Aber, und da bin ich ein bisschen stolz unterm Strich drauf. Die kleine, strenge Sarah hat einfach super oft gesagt, nee, das ist nichts für mich. Wusstest du, dass ich eine Werbung abgesagt habe, die du dann gemacht hast?
Nein!
Aus einem total dämlichen Authentizitätsfetisch. Und zwar...
Fleischsalat?
Nee. Fleischsalat. der Schaumlöffler.
Nein, natürlich.
Die kamen zu mir, Nescafé, glaube ich, und meinten, willst du, das heißt Schaumlöffler. Und weißt du, woran es gescheitert ist? Dass ich Milchschaum hasse. Ich bin diejenige, die bei Starbucks sagt, ohne Schaum bitte. Und nur deswegen dachte ich glaube, mein moralisches System verbietet mir, Werbung für Milchschaum zu machen, wenn ich Milchschaum hasse.
Oh, ist
Kann
das...
ich die Hälfte des Geldes haben, was du verdient hast?
Ich hab's ausgegeben.
Damit, wie viel war's? Wobei, du hättest mehr, also hast mehr bekommen, als ich bekommen.
Das war ganz okay, natürlich, für die damaligen Verhältnisse. Und viel Spaß bei der Produktion. Das wurde gemacht in Ljubljana. Ich erzähl's dir kurz, damit du weißt, was du verpasst hast. Und, ich hab's gemacht.
In Ljubljana?
Da war's besonders günstig. Keine Ahnung. Dann, weil die so viel Geld für meine Gage damals. Und dann hat mir ein Regisseur, und da erinnere ich mich noch dran, die wollten natürlich schon damals irgendwie wahrscheinlich rüberbringen, Milchschaum macht nicht dick. Und deswegen sollte ich auf jeden Fall total dünn aussehen. Dann hat er zu mir gesagt, is it okay if I stretch you? Und dann habe ich gesagt, yeah, of course, stretch me as much as you can. Yeah?
Like in the picture or
like
in
the picture or in the video auch. So, die konnten damals mit so einer Technik konnten die das so machen, dass ich so ein bisschen dünner aussehe. Und dann war es aber so, dann ich so stretch more. Ich konnte das auf dem Bildschirm sehen, ja. Und irgendwann war es dann aber so, dass dieses Milchschaumglas, das war in so einem Blatte, das sah dann aus wie so ein
Champagnerflöte.
Ganz hohes Cocktailglas und ganz so wie ein Kölschglas. So ganz hoch und Ding, wie so ein Reagenzglas irgendwie.
Dann haben die später noch so Blumenvasen gemacht und dir da den Kaffee reingegeben, damit man mehr stretchen kann.
Ich hab dann gesagt, okay, jetzt wird's unglaubwürdig.
Sah das toll aus, die Stretch-Geschichte?
Am Ende sah es dann ganz gut aus und...
Warst du nicht eingeschnappt, dass man dich stretchen will? Ich bin ja schon für dich eingeschnappt.
Nee, ich freue mich immer, wenn man irgendwie am Computer noch ein bisschen was machen kann. Wobei inzwischen, muss ich ehrlich sagen, bin ich, also Gott, bei Figur denke ich mir, also die Dulle hier an der Seite kann man ja vielleicht ein bisschen was wegschneiden. Bei Gesicht bin ich inzwischen auf dem Trip, dass ich sage, bitte nicht so viel retuschieren.
Ja, it is what it is.
Aber weißt du, es ist wirklich lustig, weil wir uns alle in dieser gleichen Umgebung bewegen, ja, und wir messen uns ja auch am Kiosk mit all diesen, die sagen dann alle, nee, das ist zu krass, wenn wir da nicht retuschieren, das ist zu krass, also weil alles so tot retuschiert ist.
Ich dachte, das ist schon wieder durch. Ja, Asos macht unretuschierte Modelfotos.
Ja, unretuschiert. Weißt du, was unretuschiert am Ende heißt?
Okay.
Dass da nicht ein komplett Weichzeichner drüber läuft, aber unretuschiert.
Man sieht richtig Dehnungsstreifen bei den Mädels, ehrlich? Das liebe ich, ja.
Ja.
Geh mal auf Asos einkaufen, jetzt mache ich Werbung für so einen Verein, der gar nicht meiner ist.
Dabei
aber
mach mal für deinen eigenen Verein Werbung. Ja. Ich trage ein Sweatshirt und schau mal, das ist eigentlich ein ganz kleines, zartes japanisches Blättchen. Das ist so, aber auf meiner Brust wird es richtig schön breit gezogen. Guck mal, ich bin ideales Werbemodel für euch.
Ja.
Oatling heißt deine Firma.
Ja.
Und it's all natural. Erzähl mal was dazu.
Also wie ich dir vorhin ja schon gesagt habe, eigentlich war es so eine dämliche ADS. Sarah und Christoph ist langweilig während Corona.
Dein Mann. Ja.
Mein Mann. Und wir sind immer schon, waren immer Fans von weicher Kleidung. Eben nicht, wo man so zuppeln muss und doof aussieht. Und dann haben wir gedacht, komm, wir bringen einfach Pullis mit Print. Ich liebe Print, aber es gibt ja immer nur so Juicy Bitch, I Love Heartbreaking, sowas. Und das möchte ich auf Pullovern nicht haben. Ich wollte ein bisschen Sachen auf dem Pullover haben, die sind wie ich. Ein bisschen schlecht gelaunt, ein bisschen den Alltag abfeiernd. Und dann haben wir einfach selber Pullis gemacht, die so ein bisschen melancholisch sind, die grau sind, aber irgendwie cool aussehen, super gute Qualität. Wir haben einen viel zu geringen Preis genommen am Anfang. Und jetzt machen wir es aber schon.
Also erstmal habt ihr alles falsch gemacht, aber doch richtig.
Ja, also auf einer emotionalen Ebene wirklich. Wir haben eine
Weil das ist jetzt nochmal eine andere Baumwolle als das, was ich irgendwie halt mir für 9 Euro kaufe, oder wie?
Ja, deswegen ist das Schweine teuer. Und wir dachten, wir nehmen die teuersten Pullover im Einkauf, die am meisten bio-recycelbar sind, die gute, wo die Leute gut arbeiten auf dem Weg dahin. Ja. Aber das kostet halt auch. Und wenn man selber immer nur bei H&M einkauft, hat man dafür gar kein Gespür. Nee. Und dann hast du so einen Einkaufspreis, wo du denkst, wow, für den Einkaufspreis würden Leute den Pulli kaufen, aber ich muss da noch was draufschlagen. Mhm. Und ich bin so schlecht in Kapitalismus, in Zahlen, in Geld. Wir haben 2 Jahre lang viel zu geringe Preise gehabt, nur weil ich mich nicht getraut habe zu sagen, lass mal ein bisschen teurer machen, damit wir auch Geld verdienen. Und naja, das ist meine Firma. Sie ist super niedlich, sie ist ein bisschen unprofessionell.
Wo kann man sich denn kaufen? Weil du hast ja sicher nicht ein Geschäft in Berlin-Mitte, wo man hingehen kann.
Nein, das ist alles on demand quasi. Man kann einfach auf oakling.de und wir sind auch auf Instagram und machen da auch Spiele.
Oakling wie die Eiche. Also nicht Oatling wie der Hafer, sondern Oakling.
Ja, weil
das klingt toll. Oakling, das könnte so ein Film sein, wo der Kleine da, der eben...
Kevin Costner? Bin ich zu sehr bei Kevin Costner, sei ehrlich.
Der Kleine, der den Frodo spielt, der könnte da mitspielen. Mit den, weißt du, der mit den haarigen Füßen.
Der Hobbit. Mit den Augen?
Elijah Woods.
Exakt. Guck, so. Wie wir uns. Oakling. Ich, der mit den Augen. Du
so. Ja, ganz genau.
Ja, das hatte ich mir ausgedacht. Ich war vor Jahren mal mit jemand Englischen unterwegs und dann lag da eine Eichel und ich wollte über die Eichel reden, wusste aber nicht, was Eichel auf Englisch heißt und habe deswegen einfach mal angeboten. Und
ach,
dann war
Eichel.
Ja, Eichel.
Das ist doch ein Wort, was man in allen Sprachen häufiger mal braucht. Und würde es auch im Zusammenhang mit dem, was ich meine, als Oatling bezeichnet werden?
Nee, eben nicht. Ich habe schon wieder vergessen, was es heißt, aber in meiner Welt schien das logisch. Oakling. Oak heißt Eiche, Eichel, Oakling.
I love your...
Ja, du willst in die Richtung, aber da habe ich Angst vor.
Meinst du nicht?
Naja, was soll ich jetzt den Leuten, also jeder kann natürlich den die Eichel sein.
Aber nicht, dass das Pimmel-Eichel heißt. Verstehst du?
Das
was
Problem,
du da machst,
ja.
Pimmel-Eichel und dann ist das vielleicht,
sollte
vielleicht
ich mir
könntet
eine andere
ihr 300
Geschichte
Euro
dazu?
Pro Pulli verlangen
wenn das
und es
Pimmel-Pulli
liegt nur am Namen. Mhm. Nee, weil die Leute kein Pimmel-Pulli wollen.
Die wissen ja nicht, die wissen jetzt, weil ich sie erzählt habe, dass das ein Pimmel-Pulli ist, aber eigentlich wissen die Leute ja nicht, was Oakling heißt.
Ja, aber Oakling, vielleicht heißt es ja Eichel.
Nee, das hat mir der Mensch, mit dem ich unterwegs war, der hat dann gemacht. Als
Pierce
ich Oakling.
Oakling, you know?
He was like, Shaft. Bah. Na, jetzt habe ich jedenfalls diese Firma mit supergeilen Pullis, die ich für zu wenig Geld verkaufe und deswegen nicht so viel damit verdiene. Aber wir haben zu viel Spaß, um damit aufzuhören. Weil es läuft wirklich so, dass ich abends auf dem Sofa sitze und denke, lass uns das auf dem Pulli machen. Und ja. Das ist geil, weil du kannst deine eigenen Pullis machen. Ich habe sogar für befreundete Promis Pullis gemacht, wenn du willst.
Befreundete Promis?
Möchtest du mein befreundeter Promi sein?
Joko? Nee, Katrin Bauerfeind. Mit der bist du doch ganz eng. Nora Tschirner trägt deine Pullis.
Nein, Nora habe ich seit Jahren nicht gesehen. Wir haben für Jochen Schropp machen wir einen, weil der ist großer Fan von uns.
Aber
und
der
wir haben...
will einen Pimmel da vorne drauf haben.
Nein,
das sag
ich
dir.
Weiß schon, was der drauf haben will. Und ich finde es eine richtig gute Idee. Der wollte eine Zitrone drauf haben. Und wir mögen ja so Alltagssachen auf dem Pulli. Ich will ja gar nicht, dass dann... Gut, ein Pimmel ist relativ
Ich wollte gerade sagen, also
aber
ist
eine Zitrone
ein Everyday
auch.
Product, würde ich sagen.
Wir hatten auch schon einen Bräuler.
Ein Bräuler.
Und guck dich auf der Seite mal um. Ich liebe es ein bisschen, weil es auch darstellt, wie mein Kopf funktioniert. Nämlich, ich liege abends auf dem Sofa und denke, ein Feuerzeug. Jasna Fritzi Bauer, die hat ein Feuerzeug und eine Dreiersteckdose. Das waren ihre Motive. Wir haben einen Pulli mit einer Dreiersteckdose drauf.
Das lässt tief blicken. Aber jetzt mal ganz ehrlich, mach doch was zu Ostern jetzt noch schnell. Weil jetzt ist ja
so
Osterwochenende.
Ich habe jetzt schon wieder vergessen, dass Ostern ist. Ja, wir bringen
das
auch Sachen zu spät raus. Wir haben einen Pulli mit einer Gebärmutter drauf nach dem Muttertag gebracht, weil die nicht so schnell waren. Also wenn man zugucken will,
aber
wie
der
man
nächste Muttertag kommt ja bestimmt. Also wenn ihr einen Gebärmutterpullover zum Muttertag verschicken wollt oder einen Osterpulli weit nach Ostern, irgendwann gegen Anfang Juli, dann meldet euch doch einfach bei Oakling.
Ja, alles selbst ausgedacht von mir und alles selbst gemalt von meinem Mann. Und keine Sorge, wir werden damit nicht reich. Ihr unterstützt keine krassen Kapitalisten. Soll ich den Pulli zeichnen?
Ja, ich habe aber doch den hier schon.
Ja, aber einen, der nur dir gehört. Ja. Das ist ja der Deal mit unseren Promi-Sachen. Die Leute können sich aussuchen, die man malt für die einen Pulli und dann haben die ihren eigenen Pulli.
Ehrlich, das wäre
total cool. Ich habe das erst mit 3 Leuten gemacht. Mit Michael Zokos, kennst du den? Den Autopsie-Typen?
Michael Zokos, dem hast du irgendwie so eine Leberzirrhose, oder? So eine Alkoholikerleber. Der ist doch der Gerichtsmediziner hier in der Charité.
Ich habe auch gesagt, wenn jemand tot bin, soll er mich aufschneiden. Das wäre mir ganz wichtig.
Ganz kurz, ich meine, wenn bei Instagram irgendwo bei so einer blöden Influencerin die Brustwarze blitzt, ja, wird die sofort gebannt und wird rausgeschmissen und das Foto wird gelöscht. Wenn Michael Zokos auf seinem Instagram-Account irgendwie Menschen in gleich große Stücke zerteilt, und zwar echte Leichen, und wirklich so, jetzt kommen wir durch die Fettschicht, langsam kommen hier der Knochenzüse, oder sieht man mal das
Boing.
Genau. Dann schreitet der Algorithmus nicht ein, weil der Algorithmus hält es, glaube ich, einfach für
Medizin.
Ich weiß gar nicht.
Für Education, it's educational. Und man, die Fotos, die Videos werden aber verblurrt. Man muss extra nochmal draufdrücken, wenn man wirklich den ganzen, das ganze Gehirn sehen will. Mhm. Ich habe ja ein Faible für sowas. Ich bin so ein Fan von Wissenschaft und Gucken. Und für den habe ich ein anatomisches Herz gemacht. Ich liebe eh so anatomische Sachen.
Ja, das ist toll.
Und die Gebärmutter ist auch anatomisch und es gibt ein Rückgrat. Wir haben einen Pulli, wo hinten ein anatomisches Rückgrat drauf ist. Und das haben wir für den Zuckers gemacht. Die sind ganz toll. Ich habe ein Gehirn mit Blumen draußen. Und das haben wir für den gemacht. Ich kann für dich machen, was du willst, wenn wir es auch, darüber reden wir später.
Ach, das machen wir gleich. Aber irgendwas mit.
Was ist, was du, was würdest du auf so einem Pulli haben wollen, was du noch nie auf dem Pulli hattest?
Das ist echt eine, oh Gott, das ist eine Frage, auf die muss ich mich ein bisschen länger vorbereiten.
Nee, mach entspannt, du kannst auch recherchieren, lass es mich wissen, wenn ich es auch cool finde, möchte.
Mein Leben besteht aus Haushalt, Garten und,
Also schön was Antifeministisches sagst du, sowas wie.
Ja, ein Kochlöffel.
Kochen fetzt. Ich habe ein Besteck, Messergabel,
Löffel. Das wäre was für mich. Ich brauche irgendwas mit schon. Essen. Okay, dann mach mir einen Kochlöffel. Wir werden das alles nochmal in Ruhe besprechen.
Eine Waffel.
Eine Waffel wäre natürlich auch nicht schlecht.
Ich wollte eine Waffel sticken, aber ich war zu faul. Die Idee
du
kam mir erst gestern.
Auch noch. Aber damit kann man wirklich, hör auf, das anzubieten. Damit kannst du ich wirklich kein Geld verdienen.
Ich biete das nicht an. Ich brauche das, um die Birne leer zu kriegen. Ich mache Klemmbausteine. Ich brauche immer Sachen, die viel, ein Teil meines Körpers muss beschäftigt sein, damit mein Gehirn runterkommen kann. Und ich
ist
kann
das ADS?
Nur, ja, es ist wirklich so. Und ich bin so dankbar, dass ich das jetzt weiß. Weil wenn ich ganz aufgeregt bin, ich bin sehr emotional. Ich neige dazu, viel zu fühlen und zu denken. Und wenn das passiert, weiß ich nicht mehr, wohin mit mir. Ich bin dann wirklich, wie in mir drinne, laufe ich gegen Wände und ich komme da nicht raus. Und ich habe jetzt erst gemerkt, dass diese Sachen, ich mache auch Makramee, ich kann sticken, ich kann alles, ich kann nähen und all das kann
ja
ich
auch
nur.
Wunderbar. Und häkeln ist auch was, oder stricken ist
aber
ja was ganz Wunderbares.
Ich kann das nicht, weil ich mache damit nichts aktiv, sondern ich brauche das, weil dann
kommt,
exakt. Und sticken hilft sehr und ich habe schon eine Waffel vorbereitet. Auf meinem Handy ist schon ein Foto von der Waffel, was ich nachsticken wollte. Ich habe es nur nicht mehr geschafft. Vielleicht liefere ich es nach.
Und stickst du das dann auch auf den Pulli?
Ich habe da angefangen, meine Oakling-Pullover, da sind ja auch oft auf Worte drauf, yeah oder müde und die nachzusticken, aber natürlich nicht zum Verkauf. Das mache ich dann für mich und ich zeige den Leuten, wie es geht. Das ist so einfach. Das
ich
ist wie malen.
Ich habe mir Stickrahmen gekauft. Ich habe mir wirklich Stickrahmen bestellt und habe mir Stick so Garn besorgt und dann habe ich angefangen so Leinentischdecken, ich weiß nicht, also aber es ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe so Leinentischdecken angefangen zu besticken mit so Blumen und Blättern und so Ranken und so.
Aber
ich fand das
geil.
Total toll. Liegt irgendwo, muss ich mal gucken.
Ja, aber scheiß auf Tischdecken. So ein Stickrahmen kannst du ja auch an ein T-Shirt machen und dann da drauf sticken.
Aber ich habe viel mehr Tischdecken als T-Shirts.
Ah, fairer Punkt.
Ja, dann
ich bin sehr groß
in Tischdecken.
Ich habe nicht eine Tischdecke. Ich besitze nicht eine Tischdecke.
Ich besitze, würde ich mal sagen, einige. Und
sag mal eine grobe Zahl.
Täglich
kann ich mir
mehr.
Gar nicht vorstellen. Du hast so einen Tischdeckenfetisch?
Ich habe insgesamt, glaube ich, würde ich jetzt mal sagen, habe ich mehr den Ansatz als du, Dinge zu besitzen.
Du hast keine Ahnung, weil ich habe.
Um
ich
es mal vorsichtig zu formulieren.
Ich bin ein totaler Sammler. Ich kann, das ist auch ein ADS-Ding. Du kannst Sachen nicht wegschmeißen, weil man immer denkt, naja, die wird man schon noch gebrauchen können. Und turns out, manchmal stimmt es sogar. Ich habe super viel, nur halt keine Tischdecken. Ich habe dafür anderen Scheiß bedeutet. Ich habe 10 Ukulelen. Auch das ist vielleicht ein bisschen viel, wenn du weißt, was ich meine.
Nee, ich finde, Ukulelen kann man nie genug haben.
Finde ich auch.
Vor allem, hat sie dir nicht auch deinen Mann gebaut?
Verschiedene. Eine hat er mir gebaut, die klingt aber scheiße. Je mehr Ahnung man davon kriegt, merkt man auf einmal auch, welche gut klingen und nicht. Das war aber am Anfang nicht so. Mhm. Und dann benutze ich die wie Kleidung. Also man, wenn ich denke, jetzt will ich Ukulele spielen, kann ich tatsächlich gucken, welche am meisten in mir drin klingelt.
Ja.
Und dafür finde ich es auch gut, verschiedene zu haben, weil die unterschiedlich klingen und ich die unterschiedlich lieb hab. Und ich kann das nicht beschreiben, es ist wie Kinder haben.
Es ist ja toll.
Ja, es ist wirklich toll. Ich habe ganz viele davon. Also
und
das sind meine Tischdecken.
Macht ihr dann eine Ukulele?
Nein, ja, also es gibt dafür jetzt bitte. Ich liebe meinen Mann sehr, aber so ein Held ist der jetzt auch nicht. Es gibt fertige Sets zum Kaufen.
Ach so, ich wollte.
Und das wird dann zusammengeschraubt und geklebt.
Jetzt war ich kurz davor, mir seine Nummer zu besorgen.
Du kannst sie auch so haben. Der kocht gut und alles. Also ich habe keine
Kochen
Sorge.
Kochen kann ich selber. Ich bräuchte ihn für andere Sachen.
Ja, ich biete mal an. Ich würde dann eine Kollegin.
Frag ihn doch mal ganz
ich denke, das wird kein Problem sein.
Kennt die Bauerfeind ihn auch?
Ich glaube nicht. Katrin und ich sind ja in dem Sinne gar nicht befreundet. Das ist etwas, was gerade über den Podcast passiert.
Hat sie
passiert.
Dir nicht erzählt, dass sie bei mir zum Geburtstag eingeladen war?
Nein.
Die war bei mir zum Abendessen.
Wieso war ich nicht da?
Weil ich dich seit 20 Jahren nicht gesehen habe, Sarah.
Exakt. And now think. Ja, total dämliche Frage. Warum sollte ich auf deinem Geburtstag sein? Nee, hat sie gar nicht erzählt. Ich hatte ihr vor Schreck jetzt aber auch nicht erzählt, dass ich hier bin. Ich sollte dir von Stefan wiederum sagen, beziehungsweise Stefan Niggemeier habe ich eben geschrieben, ich fahre jetzt zur Barbara. Und dann meinte er, die habe ich groß gemacht. Und dann meinte ich, na, das werde ich ihr sagen. Dann meinte er, ja, das wird sie bestätigen.
Ja, und da muss ich jetzt eins sagen. Also groß weiß ich nicht, aber er hat mich auf jeden Fall nicht klein gemacht.
Er hat dich geliebt, als du schon in Kleinclubs gespielt hast, war der O-Ton.
So, ganz genau. Und der Stefan Niggemeier hat einmal ein Interview mit mir gemacht, in dem er all das aufgeschrieben hat, was ich gesagt habe, und zwar die guten Sachen. Weil man gibt ja sehr häufig Interviews, wo man hinterher sagt, auch das habe ich gesagt, aber das, was ich davor gesagt habe, war doch viel lustiger und viel mehr ich und viel mehr Ding. Und Stefan Niggemeier hat einfach da so ein super Gespür bewiesen und das freut mich ja. Den habe ich ewig nicht gesehen.
Ich sehe den ja dauernd, weil der erstens mein bester Freund ist und wir zweitens ja auch diesen Fernsehpodcast miteinander haben und deswegen war der ganz aufgeregt, dass ich dich treffe.
Das heißt, du musst immer Fernsehen gucken, um sozusagen mit ihm zusammenarbeiten zu können.
Nein, wir waren ja erst Freunde und haben immer ferngesehen und dann wollte jemand einen Podcast mit mir und dann habe ich gesagt, ich will nicht so viel arbeiten, kann ich nicht einfach in dem Podcast übers Fernsehen reden, was ich mit Stefan privat mache. Wir sind immer spazieren gegangen mit den Hunden und haben uns ausgetauscht, was wir gesehen haben und waren einfach super schlau und haben das halt einfach als Podcast konvertiert.
Siehst du, und mal, das funktioniert. Kannst du doch wirtschaftlich denken.
Ja, aber nur auch da ist der Clou wieder, das sind schon auch meine Regeln, denn ich will da nicht wie ein Kritiker über Fernsehen reden, sondern genauso wie Stefan und ich es machen, so wie wenn Freunde darüber reden. Ich will nicht die Namen der Schauspieler auswendig wissen. Ich will sagen, der mit der Brille, den fand ich nicht so gut. Und hier der eine.
Genauso.
Und auf die Art machen wir es. Und das gibt's halt so oft auch nicht. Deswegen war es aus Versehen wirtschaftlich, basiert aber auf meiner persönlichen Faulheit.
Ja.
Einfach und daraus Authentizität zu verkaufen, weil das ist, was ich kann.
Kann ich gut verstehen.
Aus Faulheit und Effizienz.
Ich finde, wenn man es schafft, irgendwann einen Job zu machen, und ich meine, ich habe es wirklich erfunden, diese Technik, wo man eigentlich so gut wie gar nichts mehr vorbereiten muss, sondern nur noch kommt und dann man selbst ist.
Exakt. Das sind all meine Podcasts, außer der Fernsehpodcast, da muss ich fernsehen, aber das fetzt ja auch. Zumal man dann meckern darf. Wenn die Sachen scheiße sind, darf man sagen, furchtbar, das will ich nicht.
Und da hast du wirklich gut zu tun, weil es gibt ja viele Sachen, die doof sind. Aber ich war jahrelang in der Jury des Deutschen Fernsehpreises, übrigens Bombenmörder. Anstrengender, krasser Job.
Ja, klar.
Weil damals kriegte man immer noch die ganzen DVDs zugeschickt und dann musste man sich das alles angucken.
Ja, deswegen habe ich sowas nie gemacht.
Und dann habe ich aber erst mal gesehen, wie viel gutes Fernsehen es gibt. Weil weißt du, man ist ja immer so, ach ja, läuft ja nichts und so. Mhm. Und dann kriegst du aber mal so Best-of einfach zugespielt und denkst dir so, wow, das läuft jeden Abend im deutschen Fernsehen. Und ich finde es nicht, weil es zu viele Programme gibt. Weil um 23.30 Uhr gucke ich nicht mehr und so.
Aber so geht's mir mit einem kleinen Fernsehballett. Ich werde gezwungen, Sachen zu gucken, die ich vermutlich privat nicht geguckt hätte. Und habe dann genau diese Momente. Also ich habe darüber super viel coole Sachen schon gesehen, weil ich bin auch nicht mehr in der ZDF-Mediathek. Ist einfach so. Ich würde da nie was sehen, wenn ich nicht gezwungen wäre, über den Podcast über da Sachen zu sehen. Also es hilft mir auch als privater Mensch.
Ach, das ist doch schön.
Ja.
Wir spielen ein Spiel.
Oh ja.
Wir wollen noch ein bisschen bei Ostern bleiben.
Ja, wir lieben Ostern.
Wenn ich dir nicht gesagt hätte, dass heute Ostern ist.
Was? Ich habe meine Osteröhrchen auf.
Ja, aber weil ich sie dir hingelegt habe.
Was? Ich habe meine Osterunterwäsche an.
Wie sieht denn deine Osterunterwäsche
aus? Mit Eierchen drauf.
Ach, wie schön. Mhm. Das ist aber leider nur einem sehr, sehr kleinen Kreis von Leuten zugänglich, richtig?
Mhm.
Naja, sie ist halt frisch verheiratet. Ich frage noch mal.
Ich fand es so süß, dass du das als frisch empfindest. Jetzt habe ich Angst. Ich dachte, ich wäre schon in so einer richtig...
Ja, ich bin jetzt 14 Jahre verheiratet. Das ist schon ganz schön lange, aber super.
Ich wollte gerade fragen, ist aber fetzt noch?
Fetzt total.
Wie war das siebte Jahr? Dieses berühmte...
Ist viel gearbeitet.
Fair enough. Okay, lass Ostern spielen. Ich wette, die Antwort ist Jesus.
Pass auf, liebe Sarah, liebe Barbara, wir als Redaktion sind nur so stark wie das schwächste Glied in der Kette.
Oh, das bin ich.
Und weil Barbara uns in der letzten Redaktionssitzung gesagt hat, dass wir mal wieder mehr untenrum machen sollen, spielt ihr heute Ei. Denn es ist Ostern und wir haben gehört, dass Sarah gerne Fragebögen ausfüllt.
Oh ja.
Darum haben wir einen österlichen Fragebogen der etwas anderen Art vorbereitet. Aber das werdet ihr gleich selbst sehen.
Okay. Oh, ich bin so aufgeregt.
Wem würdest du gerne mal Hasenohren aufsetzen?
Ist das eine Frage an uns beide oder nur an mich?
Ich beantworte sowieso immer alles mit.
Ach so.
Heißt es denn, wenn man jemandem Hasenohren aufsetzt, was heißt es denn, dass man ihm...
suchen wir noch nach einem tieferen Sinn, so wie der Gehörnte, jemanden...
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, Hasenohren aufsetzen einfach nur im Sinne von, du bist heute mein Osterhase, weißt du? Ich finde dich gut. Ich habe Ohren für dich mitgebracht.
Das ist nicht meine Love Language. Osterhasenöhrchen sind nicht meine Love Language. Ich sag dir, wie es ist. Meinem DHL-Typen, ich habe einen super niedlichen DHL-Typen, der versucht, den gesamten Kiez klimafreundlich zu gestalten, ist der beste Typ der Welt.
Wie macht er das?
der hat super viel Ahnung von so Solaranlagen und so und vom Gesetz in Richtung Solaranlagen und erzählt jetzt allen Leuten vollkommen zu Recht, dass man auch Balkonsolaranlagen machen kann, dass das gar keine Kohle kostet, wenn man das vernünftig macht. Der ist so ein süßer Typ und macht all die Sachen, all diese Überzeugungsarbeit, die ich einfach nicht hinkriege. Vielleicht dem, den kann, darf ich meine Öhrchen mitnehmen und dem die aufsetzen?
Das wäre ganz toll.
Und dann sage ich ihm, dass die von dir sind. Der fände es, ich glaube, der wird dann ganz aufgeregt.
Wie alt ist er denn? Vielleicht kennt er mich gar nicht.
Doch, doch, wenn er mich kennt, kennt er
dich. Ist der jung?
So wir und so wir Alter.
Ah, also so mittel.
Könnte ich, ja.
Welchen Osterhasen würdest du gern mal aus der Folie reißen?
Ey, ist das zu oberflächlich? Sind, ja, nee, das ist mir nicht greifbar genug. Du könntest, ich würde dir jeden Scheiß beantworten und das sind die Fragen.
Also welchen Typen willst du, welchen Typen willst du die Kleider vom Leib reißen?
Wenn ich müsste, wäre es Ryan Gosling. Ist ein Klassiker, ich weiß es.
Ehrlich?
Ja, ich mag das Schiefe an dem, ich mag dessen Humor.
Das Schiefe?
Ja, ich mag kaputte Typen. Ich will keine großen Schränke wie du. Ich will Leute, aber denen man ansieht, dass die ein Herz haben. Der hat ein schiefes Gesicht, der ist nicht offiziell schön, wenn du
überhaupt
den per Definition...
Nicht.
Und das mag ich. Ich bin auch so Benedict Cumberbatch-Fan.
Ja, okay, bin ich voll mit dabei.
Der ist auch nicht schön.
Nein, aber ich habe also jetzt auch nicht... Ich bin ja Jeremy Irons zum Beispiel.
Ja, den kenne ich nicht, aber der klingt, als hätte er Muskeln. Also das klingt wie
nein,
so ein Chris
Pratt. Nein, der hat gar nichts. Das Leptosom. Heißt das so? Weißt du, so lange.
Das ist eine Krankheit, Leptosom. Nee. Leptosom ist irgendwas mit der Haut bestimmt.
Nee, ich meine nur, es sind diese ganz langen, gliedrigen Typen.
Ah, so.
Wenn du weißt, was ich meine.
Ja, das ist auch nicht so meins. Ja, dem würde ich den Osterhasen aus der Folie reißen.
Pass auf.
Kannst du die Osterfragen für mich übersetzen, so wie du es eben gemacht hast?
Bei wem würdest du dich... Wir kommen hier auf der Sexnummer, weil der Kuttner keinen Millimeter weiter.
Du stellst nur die falschen Fragen. Ich kann mit gar wem, nicht gut lügen. Ich
bei wem würdest
alles.
Du dich gerne mal ins Osternest legen?
Wenn ich das hier beim kleinen Fernsehballett wie heißt das, kritisieren müsste, wäre genau das der Punkt. Und dann fing die an, so Ostersexfragen, die ich nicht kapiert habe. Frag doch konkrete Sexfragen. Vielleicht hast du Glück und ich antworte.
Okay, von wem willst du dich mal so richtig durchbummern lassen?
Von niemanden. Ich bin durch mit durchbummern lassen.
Ehrlich?
Ja, ich bin komplett glücklich, wenn mein Mann mich durchbummert. Das klingt alles falsch.
Ja, aber ich
und das ist nicht alles das Gleiche. Ich habe doch schon Dings hier aus dem Osterkostüm geschält. Natürlich würde ich mich dann von dem auch...
Ja, klar, du hast total
das
recht.
Das baut alles falsch aufeinander auf.
Ja, du hast
versuch
recht.
Mal weiter.
Ich schäme mich so dafür, dass wir so platt sind.
Ich gebe mir große Mühe, es nicht zu sein, aber es ist deine Sendung und ich möchte auch dir helfen. Wen würdest du denn gerne aus dem Dings schälen?
Zinedine Zidane.
Ist das ein Fußballer?
Ja.
Ist das nicht so ein ganz kleiner, dicker?
Nee, ganz groß und dünn.
Ja, so ein Liposom, ne? Oder was du gesagt hast?
Liposom.
Ah, das ist das, was wir haben. Verstehe, nee, er hat Leptosom und wir haben Liposom.
Nee, das ist dieser, also komischerweise, ich finde ja auch Andreas Burani gut und ich verstehe immer nicht, warum ich so, es ist ganz viel Nordafrika bei mir im Spiel irgendwie, aber nur in meinen Fantasien offensichtlich ist es immer der Mann, der sozusagen irgendwie...
Aber die sind auch groß, ne?
Ja, groß.
Geht's
und
um Größe.
So ein bisschen, ja, und dann diese kurz rasierten Haare, komischerweise, aber es ist nichts, was ich im Alltag, aber vielleicht mal für so Karfreitag...
Für so Karfreitagsfick. Denkst du, wir sind jetzt durch? Machst du die Tür auf, um zu gehen?
Andreas Burani, kannst du dich verstehen?
Nee, ich mag den auch. Also ich kenne den überhaupt nicht, das muss man schon sagen.
Dann
aber
darf
was
man
immer
über
ich
so jemanden
hab,
nicht so urteilen, Sarah.
Ich kann darüber urteilen, was ich sehe. Er gibt ja Sachen von sich. Man, er ist ja in der Öffentlichkeit.
Hat er schon mal gesprochen? Das habe ich nie gehört.
Ich habe ihn irgendwann schon mal sprechen gesehen. Aber ich gucke auch gar kein Fernsehen mehr. Ich habe neulich überlegt, ob ich mal Sachen wie Promi-Flash abonnieren sollte.
Das finde ich. Ich liebe, weißt du was, wenn ich mal zufällig am Sonntagabend vor Exklusiv Weekend lande, dann bin ich... Ich sitze dann da manchmal mit meiner Tochter und wir gucken mit offenem Mund, was es alles gibt.
Damit wollte ich wieder
toll.
Anfangen. Ich habe das vergessen,
ist so
dass das
irre,
existiert.
Was man da alles erfährt. Dass zum Beispiel Sylvie Mais ja jetzt mit ihrem Freund Herrn Castello nicht mehr zusammen ist, obwohl sie das Leben ihres Lebens gelebt hat. Ne?
Oh,
weil sie
sich
doch
Dialekt
innerhalb
so
von 1,5 Jahren so auseinander entwickelt haben, wegen unterschiedlichen Vorstellungen, in wie man sein Leben lebt. Er wollte offensichtlich nicht mit dabei
wie
sein.
Wie gut du das kannst!
Alle 3 Tage in eine andere schöne Club mit Stockelschuhen an Strand herumzulaufen.
Aber Sylvie Mais, ist die nicht auch nicht mehr 20? Ist die nicht auch in unserem Alter?
Also in deinem Alter ist die, in meinem nicht. Die ist, würde ich mal sagen, vielleicht 43.
Also mir fehlt aber das sie manchmal. Sieht aus mir wie fehlt 28. Klatsch manchmal, weil ich so mit mir allein in meinem Kopf bin und so wenig.
Nee, sowas du brauchst mal ein bisschen mehr Sylvie Mais in deinem Leben.
Ja, ich habe auch wirklich, ich habe dem Christoph habe ich vorgeschlagen, ob wir vielleicht immer abends explosiv gucken wollen, nur um so aus dem Arbeiten rauszukommen, so als Feierabend.
So wie du dich entspannt, wenn du ab und zu mal was über Jamila Rowe liest.
Ich kann das glauben. Ich gucke auch viel Trash-Fernsehen. Mich interessiert auch, wie es all den Leuten, die da eben rausgeflogen sind, geht. Und deswegen sollte ich damit vielleicht anfangen.
Und ich finde, man ist so entspannt der Tatsache gegenüber, dass man selbst nie in diesen Formaten auftauchen wird. Ich finde, weil es gab ja auch eine Zeit im Fernsehen, wo man sich so
du
dachte,
warst
Gott,
bestimmt
vielleicht
schon mal bei Explosiv oder ich war da noch nie. Und ich bin ein bisschen stolz drauf, aber du...
Ich war ehrlich gesagt, also...
So ein roter Teppich alleine.
Natürlich, ja. War ich ständig. Verrät uns ihr Busengeheimnis, verrät uns ihr irgendwas.
Oder, was ist dein Busengeheimnis?
Ich habe gar keins.
Du hast einfach zwei davon. Ich habe zwei.
Ich stütze gut von unten ab.
Das mache ich auch schon nicht mehr. Ich gebe einfach auf.
Ach, ich stütze doch auf.
Na, was soll's denn?
Und wie? Meine BHs sind so eng. Ich mache mir meine Träger von BHs so eng.
Das tut mir so weh.
Mir auch. Das ist mir fast meine Arme ab.
Wie du durchziehst. Ich habe nur noch so
Sport-BHs an. Das ist mir fast meine Arme abtrennt. Kennst du das? Wenn es so kurz ist hier und es so nach unten zieht, dass ich mir denke, jetzt macht's irgendwann zick und dann fallen mir beide Arme ab.
Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass dein Körper diese Kuhle annimmt?
Ja.
Ja, aber ist das nicht furchtbar?
Schulter?
Genau.
BH?
Exakt.
Hals.
Exakt. Oh, ich habe noch nie mit jemandem darüber geredet. Ich stand neulich vorm Spiegel und das ist mit Unterhosen übrigens genauso.
Ja,
man muss wirklich aufpassen, wo man
an der Seite
hinmacht.
Auch so eine Dulle.
Ja,
meinst
du,
ich komme von der Unterhose?
Na, ich habe genau da, wo die Unterhose ist, ist alles und drüber und drunter gucken die Sachen halt ein bisschen raus.
Aber wenn du die Unterhose ausziehst, ist es überall.
Nee, das ist eben ein bisschen das Problem. Das sieht immer noch an da, wo die Unterhose ist, ist ein bisschen.
Ach so. Aber schmaler. Sollten wir da nicht einfach größere Unterhosen tragen? Dann haben wir an der Seite keinen Dung-Dung.
Ja, aber dazu ist man ja auch mal zu eitel.
Nee, ich trage inzwischen Unterhosen, die hinten größer sind als vorne. Das habe ich jahrelang nicht gemacht.
Na, oh.
Ich habe immer Unterhosen angehabt, die waren hinten ganz klein und vorne ein bisschen größer. Und jetzt trage ich manchmal, nicht immer,
aber wo hast du die denn
die
her?
Hinten ein bisschen größer sind als vorne.
Denn das ist, wie cool, dass du das sagst. Ich wollte immer ein Video darüber machen, dass irgendjemand, der sich die Schlüpfer ausgedacht hat, nicht so richtig darüber nachgedacht hat, wie der weibliche Körper funktioniert. Denn ich habe einen wirklich durchschnittlichen weiblichen Körper. Und da, wo der Zwickel ist, ne, der ist gefühlt nie da, wo er sein soll. Nee. Man sieht es ja daran.
Man muss sich dann manchmal fast entscheiden, bin ich Rechts- oder Linksträger. Und das möchte ich eigentlich
vorne
gar nicht
und hinten
als Frau.
Und daran sieht man halt, der Zwickel ist zu weit hinten. Das bedeutet, dass hinten nicht genug Stoff für den Po ist und das nach hinten gezogen wird. Und ich habe nie kapiert, warum Schlüppi-Erfinder, ich nehme an, diesen Job gibt's, nicht daran denken, dass man einen Schlüpper braucht, der hinten mehr Stoff hat, damit der Zwickel dahin kommt, wo er soll. Heißt das Zwickel überhaupt egal?
Also natürlich, du bist doch mit deiner Firma Oakley.
Ich kann nicht noch Schlüpper machen.
An der Quelle, natürlich biologische, große Unterhosen zu machen, die an der Seite gleichmäßig wegdrücken, ohne uns das Gefühl zu geben, dass wir wegdrücken
wir
wollen.
Wir brauchen
verstehst
nur
du?
Mehr Po-Platz. Wir brauchen keine größeren Schlüpfer, sondern mehr Po-Platz. Aber dafür muss man sich besser auskennen. Den müsste ich ja designen und das kann ich nicht.
Ja, aber du kannst dir ja mal einmal irgendeinen Superschlüpfer kaufen und dann kannst du ihn einfach abpausen und dann zusammennähen. Ich würde sehr gerne eine Unterhose von dir tragen.
Aber was stünde da drauf? Weil das wir haben ja schon Print.
Du kannst ja, dein Mann kann doch da tolle Sachen drauf. Eine Zitrone für Jochen
Schropp. Oder so Wochen. Ich fand als Kind, das durfte ich nie haben, ich fand als Kind immer diese Wochenschlüpfer cool. Kennst du die, wo so Montag, Dienstag, Mittwoch, also 7 gab's davon und dann würde man immer an dem Tag eintragen, das durfte ich nie haben.
Das wurde erst erfunden, als ich schon sozusagen,
also schon
als ich schon keine Unterhosen mehr getragen habe.
Ah, verstehe. Als du schon auf den roten Teppichen warst, stimmt's. Aber das könnte man noch machen. Das ist ein richtiger Kindheitsfetisch von mir, dass ich immer so Wochentagsschlüpfer wollte. Ich kann keine Unterwäsche.
Aber ich finde, Frauenunterwäsche ist ja viel einfacher. Jetzt stell dir mal vor, du musst für Jochen Schropp eine Unterhose machen. Weißt du denn, wie viel der da vorne unterbringen muss? Und dann wird's nämlich eng mit der Zitrone.
Fotos. Neulich hat er ein Foto gepostet, wo ich dachte, ich wüsste, wie viel man da unterbringen muss. Da war ich ein bisschen begeistert, ehrlich gesagt.
Ehrlich? Ach, auf Instagram achtest du dann?
Naja, es war wirklich nicht, also in meiner Welt war es nicht zu übersehen.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, du versuchst dich hier so, und dann aber ein großer Pimmel ist dann super, oder?
Nein, wir reden nur darüber, wie viel reinpasst, nicht ob mir die wertvoll ist. Du warst nicht, du dachtest, ich weiß nicht, wie viel da reinpassen müsste. Und ich sage, ich denke, ich weiß, wie viel da reinpassen muss. Ich habe es neulich auf dem Foto gesehen.
Und aber die Art, wie du geguckt hast, daran habe ich doch gesehen, dass du fandest, dass es groß ist.
Es war so ein verstörendes Foto, weil das war,
verstörend?
Es war super sexy.
Wo ist mein Telefon?
Ich finde den Jörg.
Könnt ihr mal kurz Jochen Schropp bei Instagram...
Ich kenne den Jochen, wir sind Freunde, ich kann ihm das sagen. Deswegen war ich so verwirrt. Es war nämlich, ich finde ihn unfassbar sexy. Der ist genau mein Beuteschema, wenn er nicht schwul wäre. Und es war so ein Foto, wo er sehr nach hinten gelehnt war.
Ja.
Die Beine in
auseinander.
Aber der Mittelpunkt des Bildes war tatsächlich, auch weil das weiter vorne war, der Schritt. Und das war wirklich kurz, als ich dachte, wow, ist das legal, dieses Bild. Und das, so kam ich nur drauf. Es war sehr sexy, aber es war sehr okay.
Sollen wir dem Jochen Schropp vielleicht eine Kopie dieser Sendung
Klar.
zukommen?
Klar, ich liebe Jochen Schropp. Der hat mich lieb, der hat dich auch lieb. Der ist so ein
der
guter
war
Mensch.
Auch schon
ja,
hier.
Das glaube ich.
Alle
Doch,
waren schon hier.
Wieso erst nach 20 Jahren?
Und das stimmt übrigens wirklich. Zuletzt haben wir uns gesehen bei meiner Sendung Blondes Gift. Und das gibt's ja schon seit 2004, wird hier nicht mehr ausgestrahlt.
Ist das nicht krass, Alter? Du machst doch noch die NDR Talkshow, ne? In die ich nie eingeladen werde. In meinem ganzen Leben
Würdest
war
du
ich
kommen?
Da, natürlich.
Dann lade ich dich jetzt ein.
Vor allem, ich habe extra drei immer direkt nebenan moderiert und dann bin ich immer in der Pause ganz alleine in das Studio gegangen und habe mich alleine dahingesetzt und so getan, als wäre ich in der Talkshow.
Oh Gott, ist das Traurigste,
ja,
was ich
gehört
habe.
Das war super
habe.
Niedlich auch von mir. Ich fand's gut. Ich saß dann da und habe mit mir selber Interviews
und
geführt.
Hast du Fotos gemacht? Heute bei der NDR Talkshow?
Ich darüber
doch
Stories
keiner.
Gemacht
ja,
bei
eben.
Instagram. Die Leute waren so, ich habe gesagt, jetzt bin ich endlich in der Talkshow. Ist doch egal, ob keiner da ist. Das war eine coole Zeit. Ich war da. Nur ihr wart alle nicht da.
Oh Gott. Das sollten wir ändern, tatsächlich.
Aber dann arbeitest du ja eigentlich noch super viel. Der Maurice hat mir gerade erzählt, deine Radiosendung, das wollte ich dir doch sagen. Ich höre immer aus Versehen deine Radiosendung, wenn ich vom Hundetrainieren komme.
In der Sendung bist
komme.
Du dann auch? Du bist auch in dieser Radiosendung.
Aber, oh Gott, hoffentlich höre ich mich
jetzt?
Dann auch.
Du bist jetzt gerade in dieser Radiosendung sozusagen.
Oh Gott, oh, das ist so Matrix auf mir.
Total.
Aber ich habe die immer aus Versehen nach dem Hundeplatz trainieren samstags.
Ja.
Komme ich jetzt nicht mehr, weil es früher ist. Aber da habe ich dich gehört und dann war ich ganz aufgeregt, dass ich hierher komme und dachte, ich höre die immer nach dem Hundedings.
Ist das toll. Ich möchte für immer mit dir weiterarbeiten. Bist du ein Teamplayer?
Ja, aus Harmoniebedürfnis. Ich erinnere mich an meine Moderation mit Jörg Pilawa beim Vorentscheid.
Das kannst du fast sein.
Ich wusste nicht mehr, wie der...
Ich bin ein Teamplayer. Ich erinnere mich sehr an meine Moderation mit...
Exakt deswegen. Denn wir haben den Vorentscheid zusammen moderiert und es gab so einen Moment,
den deutschen Vorentscheid für den ESC?
Vor 1000 Jahren. Wir waren sogar von Bambi nominiert.
Das
also wirklich
nicht
vor 20
Ernst.
Jahren. Ja. Und er hat on-air mir meine Moderation geklaut. Und ich, daran habe ich gemerkt, dass ich ein Teamplayer bin. Ich war super traurig und verletzt, aber ich war ganz brav und bin einfach zurückgegangen. In so Momenten, in denen zwei Leute miteinander arbeiten, kann ich nicht... Also ich habe Bock, der Dominante zu sein, aber ich habe das Gefühl, es ist Kacke. Und wenn ein Konflikt kommt, trete ich tendenziell zurück, weil ich nicht den Nerv habe zu kämpfen. Also wenn wir eine Doppelmod hätten und du wärst aktiver als ich, würde ich mich nicht trauen, noch aktiver zu sein, weil das so... Das wirkt auch so verzweifelt und so
eklig. Ich habe mal mit Olli Pocher den Echo moderiert. Kannst du dir ungefähr vorstellen, wie das war? Ich habe
mit Pocher meine erste Woche bei Viva moderiert. Ich kann mir vorstellen, wie das ist.
Es war wirklich, als hätte man... Das war wirklich so, als hätte man sozusagen den Olli kurz bevor wir rausgegangen sind mit einer Substanz übergossen, die in irgendeiner Form, der hat nur noch Publikum, Kamera, Ding, der hat mich fast körperlich aus dem, also hat mich fast von der Bühne geschoben im Sinne von, geh jetzt mal weg, ich habe hier was zu erzählen und so. Und ich war wirklich wie so ein Schüler, der immer so, ich wollte sagen, Depeche Mode kommt auch gleich noch und so. Und es war wirklich, wirklich lustig und ich dachte mir im Nachhinein, mein Gott, toll, dass man auch mal in so einer Situation ist, wo man mal wieder merkt, okay, hier wirst du jetzt gerade auf deine Plätze verwiesen sozusagen.
Also es ist interessant, weil ich das eigentlich, ich kenne den Pocher so und ich finde das weird und gleichzeitig ist es sehr, sehr professionell. Also ich finde, das kann man ihm so gar nicht vorwerfen, denn der entscheidet sich in dem Moment ausschließlich für Publikum, für sich und Bühne.
Und die Leute lieben das und hinterher sagt ja keiner, ach, das war aber schade, dass sie nicht so, sondern die Leute lachen über den und sagen dann, es war ein lustiger Abend. Aber
ich bin schon so ein bisschen Teamplayer insofern, als dass ich keinen Bock auf Stress habe, weil da bin ich auch zu eitel für. Ich finde, mich selber sehen beim um was kämpfen, was ich gerade nicht haben kann, dann lieber nicht. Dann lieber die stille Tante im Hintergrund sein. Und ich versuche auch schon sehr, ich bin schon sehr empathisch. Wahrscheinlich, weil ich einfach nur ein fucking People-Pleaser bin, aber mir ist schon wirklich wichtig, ob mein Gegenüber sich, wenn wir schon was zusammen machen,
auch
wohlfühlt.
Ja, das geht mir auch
insofern
so.
Insofern bin ich, glaube ich, schon Teamplayer.
Also, wenn ich dich jetzt so erlebe und auch das, was ich im Vorfeld so ein bisschen über dich gelesen habe, habe ich eigentlich das Gefühl, du lebst ein super Leben.
Ja, eigentlich schon. Ich bin aber... ja, schon. Aber ich bin halt auch ein wirklich trauriger Mensch, ehrlich gesagt. Ich habe eine Menge Ängste und Traurigkeit und Kopfprobleme in mir drin und in mir drinne fühlt es sich nicht ganz so sehr an wie ein gutes Leben. Auch weil ich das Gefühl habe, immer diese ganzen Entscheidungen, ich zu sein und auch nicht so perfekt zu sein und so, das tut mir gut. Mir tut es gut, hässlich in Instagram zu sein, um den Leuten zu sagen, ja Mann, ich habe auch einen Pickel, ich habe eine Wampe, ist doch egal, wir können trotzdem alle cool sein. Das ist mir dauernd ein Bedürfnis und ich glaube, ich kann mich selber nicht gut leiden. Das ist ein bisschen problematisch. Also in mir drinne ist mein Leben komplizierter, aber es ist nach außen deswegen so gut, weil ich es mir für mein Innen außen so bequem wie möglich machen muss, damit ich nicht verrückt werde. Weißt du, was ich meine?
Ja, du lebst, glaube ich, total, also das ist so rausgekommen, du lebst wirklich dein Leben.
Ich
und das hast du dir
es,
aber richtig ja. erkämpft, weil du hättest, ja. das hätte ja auch total anders laufen können und dann wärst du, oder sagen wir mal so, wenn du nicht vielleicht eine Möglichkeit gefunden hättest, so viele Kanäle zu haben, wie du dich äußern kannst oder wie du dir Luft verschaffen kannst, dann wäre es vielleicht anders gelaufen. Dann wärst du vielleicht wirklich nicht so.
Ich denke auch. Und ich wäre daran kaputt gegangen. Ich habe also ja schon vor 2-3 Jahren aktiv beschlossen, kein oder weniger Fernsehen zu machen. Dann kamen noch schnell extra 3, aber ich hatte privat gesagt, ich mache jetzt eine Ausbildung zum Hundetrainer, ich möchte ein anderes Standbein. Dieses Promi-Sein tut mir nicht gut. Es ist der Kosten-Nutzen, funktioniert nicht. Ich kann dieses dauernd angegriffen werden, dieses permanent beurteilt werden, das ist schwer für jemanden, der ganz ehrlich innerlich sich selber gar nicht so gut leiden kann. Also mehrere Therapeuten haben mich gehen lassen mit dem Satz, boah, Sie sind super stark. Dann habe ich gesagt, Alter, davon kann ich mir exakt nichts kaufen. Ich möchte nicht mehr stark sein. Ich wünschte, ich könnte einfach nicht stark sein. Und gleichzeitig haben beide mir unabhängig voneinander gesagt, Sie müssen sich ein bisschen besser finden. Und das ist fies, wenn das nicht gut innerlich funktioniert. Darin kämpfe ich, aber genau dieses Außen hilft mir dabei, mehr ich zu sein, ohne Kompromisse und zu sehen, dass das auch geht und jederzeit Hunde trainieren zu können, statt zu Castings zu müssen. Also das ist wirklich ein Teil, auf den ich stolz bin, dass ich einfach nur noch mache, was mir Spaß macht.
Ja, das ist echt interessant, weil du das sagst, weil ich bin echt das totale Gegenteil. Also ohne es zu wollen, aber ich mag mich gerne, was natürlich die Grundlage eines, und ich meine es wirklich im Ernst, ich habe ein komplett sorgenfreies Leben.
Ja, aber
und
ist doch
jede
geil.
Sorge, die um die Ecke kommt, erscheint mir gar nicht als Sorge, weil ich mir denke, ach, da stelle ich mich mal auf die andere Seite, dann sieht die Sorge schon gar nicht mehr so groß aus oder so.
Ich könnte das.
Und das ist eben was, das ist einfach eisenhart eine Veranlagung. Und deswegen glaube ich, wenn du das hast oder eben nicht hast, dann ist es wirklich, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und bei mir ist es, ich merke gar nicht, dass Leute mich nicht mögen. Ich meine es im Ernst. Ich gehe dann oft raus und sage so, der war so nett. Da sagt meine Managerin, das ist ein totaler Arsch und der intrigiert gegen dich die ganze Zeit. Dann sage ich, echt? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, der ist doch total... Nein, sagt sie, der hasst dich. Sag ich, ach so, ja, aber ist mir auch egal.
Aber das ist
hat
toll,
auch seine
Barbara.
Gründe oder so, weißt du? Ich bin wirklich Teflon beschichtet. Und dadurch merke
deswegen
ich...
Deswegen kannst du
kann
all
ich
das schon
das
seit
so
Jahren.
Machen.
Und deswegen musste ich aufhören.
Ich habe auch nie Burnout. Mich kannst du jetzt nach 6 Stunden Radio 80.000 Wörter quatschen? Kannst du mich noch irgendwo hinschicken? Moderiere
ja,
ich dir nochmal eine Gala?
Ja, das kann ich auch.
Mal nochmal das, nochmal das. Und dann komme ich abends nach Hause und dann decke ich nochmal einen Tisch für morgen Abend oder so. Also ich habe auch nicht diese Erschöpfung, weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe,
echt, ich bin dauernd erschöpft.
Ja, ich nicht.
Also es ist auch wirklich ein ADS-Ding, weil und ich bin halt super sensibel. Das ist was so kokett klingt, aber das ist eigentlich ein wirkliches Problem. Denn das bedeutet, dass ich Sachen wirklich mehr spüre als andere und jeden Schissel wahrnehme. Wenn ich hier aus dem Studio
kein
gehe, werde
Filter
ich ja
auch, ne? Kein
exakt.
Filter, alles
und dann,
ist gleich laut.
Und
ja.
dann weiß mein Gehirn aber eben nicht, ob das gerade wirklich gemein oder traurig ist oder nicht. Ich spüre genau, oh, wie schön, dass du das mit dem Filter sagst, weil genau so fühlt es sich an. Alles, Gerüche, Menschen, alles kommt in mich rein und ich kriege das nicht wegsortiert und kann mich dafür dann nicht leiden. Das ist wirklich so eine blöde Downward-Spiral. Ein anderer Teil von mir findet mich auch richtig gut. Ich finde mich lustig, wenn ich Videos von mir selber schneide, lache ich und denke, wow, du bist wirklich schnell und schlau und gut. Aber ein anderer Teil, also daneben steht immer eine Sarah mit einer Peitsche, die sagt, oh komm, find dich nicht zu gut.
Ja.
Ich weiß nicht, ist das so ein Ding, es wird einem ja oft gesagt, du willst so viel Aufmerksamkeit, du nimmst so viel Raum ein, Mitteilungsbedürfnis, aber das ist halt auch unser Job und damit unterhalten wir Leute und ich bin dauernd in diesem Konflikt von, ich glaube, ich bin schon ganz gut, aber das darf man nicht sagen. Und dann finde das ist schwer. Aber ich arbeite dran, weil damit werde ich nicht mehr weit kommen, Barbara. Das nervt. Ich bin ganz neidisch darauf, wie teflonig du bist. Katrin ist auch ein bisschen so. Die hilft mir dabei ein bisschen, weil ich der meine Sorgen auch im Podcast immer erzähle.
Aber die hat im Vergleich zu mir auch schon richtig viel Sorgen, weil, also, oder zumindest macht sich viel Gedanken, weil die sagt
voll.
Auch, sie will alles kontrollieren
genau.
und sie will bestimmen und sie überlegt sich das dann alles genau und es kostet so viel Zeit.
Und Energie, die ist auch, ja, aber sie ist ein guter Spiegel für mich. Sie kann das auf sich nicht gut anwenden, weil die meisten Leute es auf sich nicht gut anwenden können. Aber sie hilft mir immer wieder mit so ganz kurzen Sätzen, wie du musst Sachen weniger persönlich nehmen, auch im Zuge von diesem Shitstorm, der da war, über den ich gerne gar nicht so viel reden will. Aber dann hilft die mir, weil ich bin in meinem Kopf gefangen und denke, ich
aber
bin an allem schuld.
Ehrlich,
ich kann das überhaupt nicht gut differenzieren.
Hast auch immer die Leute da draußen für einen Shitstorm erachten. Es sind einfach 500 Leute, die sich über irgendwas aufregen.
Ja, aber 500 Leute, von denen ein paar einem schreiben, dass man sterben soll und auch detailliert, wie man sterben
aber
soll.
Ganz ehrlich.
Ich habe eine Angststörung, Barbara. Das, ich krieg das nicht immer sortiert.
Aber die gab's schon immer. Die haben jedem Menschen, jedem Kassierer bei Lidl haben die irgendwas Schlimmes an den Hals gewünscht. Und das ist einfach.
Ich krieg's nur nicht hin. Das ist so ärgerlich, weil ich selber weiß, ich kenne den nicht, das ist mir kackegal, das stimmt nicht oder das ist für mich nicht relevant. Aber der andere Teil, der ohne Filter sitzt da und blutet und blutet und blutet und weint und fühlt sich nicht gesehen. Und diese beiden Personen, da arbeite ich gerade dran, dass die besser zusammenkommen, weil ich eigentlich alles schon im Kopf habe. Ich weiß, wie der.
Ja, und das Schlimme ist ja auch im Fernsehen. Und deswegen hast du dich ja auch völlig richtig entschieden vor ein paar Jahren, als du gesagt hast, ich will weniger Fernsehen. Fernsehen legt einen auf einige wenige Eigenschaften fest. Und wenn du nicht gleich zu Beginn deiner Karriere sagst, ich will wahrgenommen werden als bum, 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 dann bist du plötzlich festgenagelt auf irgendwas und da kommst du nicht mehr raus. Und dann hast du nie mehr die Möglichkeit, deine tausend anderen Facetten, die du noch hast, irgendwie zu zeigen. Weil man ist immer die Geile, die Blonde, die mit den dicken Brüsten, die immer laut ist, die immer das macht, die immer das macht. Und ich glaube...
Wer wärst du gern? Weil ich habe von Anfang an klar gemacht, wer ich bin.
Ich war die Unperfekte. Neben all den anderen Sachen, die inzwischen vergessen sind.
Für dich.
Für mich, nein. Aber für
dich war das
für meine
der Wichtige.
Positionierung. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, dass ich zufällig...
Die Unperfekte sein.
Als unperfekt mich positioniert habe. Weil dadurch hatte ich diese ganze Fallhöhe, ja. Ich sag mal, diese ganze Problematik, die all unsere weiblichen Kolleginnen oft so haben, ja, dieses nicht alt werden können, immer alles muss super. Oh Gott, jetzt haben sie mich ungeschminkt fotografiert. Ich muss so sein, es muss perfekt sein. Ich habe irgendwie ganz am Anfang mir schon gedacht, ja gut, dann reißt jetzt hier der Rock, dann ist es eben nicht, dann ich habe es mir anders vorgestellt, jetzt ist es halt so, irgendwie so. Und das war dann irgendwie mein großes Glück.
Das
und
mit war unser Glück, das habe ich auch gemacht.
Das ist Selbstschutz.
Das war für mich, ich habe das genauso von Anfang an gemacht, und zwar aus Flucht nach vorne.
Ja.
Bevor die Leute merken, dass mich Politik nicht genug interessiert, dass ich, keine Ahnung, was man alles noch falsch machen kann, sage ich doch lieber gleich, all die Sachen kann ich nicht, aber ich kann noch andere Sachen.
Ganz genau.
Deswegen war ich nie sexy bei Viva, weil ich von vornherein so ein sportlicher Typ war. Das war aber auch nicht der Grund, warum ich aufgehört habe. Ich hatte schon das Gefühl, man sieht mich für wer ich bin. Das war einfach nur Faulheit. Mir macht Fernsehen auch keinen Spaß wegen dem Aufwand. Denn alles, was an Fernsehen Spaß macht für mich, ist der Moment, wo die Kamera angeht und ich das bin. Aber was die Leute ja vergessen, ist, dass du fährst ja erstmal hin. Du sollst immer 2 Stunden vorher da sein, damit man noch irgendwas besprechen kann, was dann gar nicht besprochen wird. Du wirst geschminkt. Das ist wirklich nur warten. Proben. Ich will nicht proben. Ich bin nur gut, wenn ich Sachen einfach mache. Ich kann mich selber nicht proben. Und dann ist die Ratio zwischen Aufwand, Beispiel Extra 3, es hat so Spaß gemacht, aber ich bin eine Stunde vor der Kamera, allerdings den gesamten Tag in Hamburg. Lohnt sich nicht für mich. Ich brauche Dopamin. All das macht mir schlechte Laune und das Dopamin, was ich kriege, ist nicht genug.
Ist
deswegen habe ich aufgehört.
Überstehst du die Maskenzeit nicht?
Es ist so. Deswegen allein habe ich mich immer wenig schminken lassen, weil ich keinen Nerv hatte für langes Make-up.
Ja.
Aber das finde ich ganz toll mit dem Unperfektsein, weil das liebe ich an Menschen und ich glaube, das fand ich an dir auch immer toll, weil du bist halt trotzdem heiß und
auf
schön
Deutschland-Tour gegangen mit einem Gesangsprogramm. Ich konnte noch nicht mal meine Texte, weil ich nur mit lautmalerischem Verständnis und Abhören irgendwie mir... We're a strong enough, a strong of evil goal.
Aber du nennst das Ding dann eben und jetzt singt
und
sie auch
gesagt,
noch, ne? Oder so ähnlich.
Ja, ich weiß gar nicht genau, wie der Text hier geht und so. Und es war so. Also es war noch nicht mal eine Attitüde. Und dann kannst du natürlich auch, wenn du nicht antrittst und sagst, eine Stimme wie Celine Dion, ein Tanz wie Beyoncé, sondern wenn du einfach sagst, ich mach's jetzt mal. Und dann können wir hinterher drüber sprechen, wie ihr es fandet.
Oh, ich hab dich so lieb dafür. Das ist so mein Lebensmotto.
Ja.
Du bist safe, du bist ehrlich und die Leute können relaten. Mein ganzer Ukulelenkram, ich habe mir das ja selber beigebracht. Ich kann das nicht sehr gut. Aber es macht mir so Spaß und ich nenne das Ding auch Passion Before Talent. Ich will nicht, dass jemand sagt, du klingst schön, sondern ich will einfach nur Fun haben und die Leute... dafür kriegst du dann auch Liebe zurück.
Ja.
Die sagen, oh cool, weil auf Instagram ist alles so perfekt. Und dieses Unperfekte ist mir auch super wichtig.
Ja.
Ich habe Fotos von hässlich, von wie ich geweint habe. Die Leute sollen sehen, dass man unterm Strich auch nur morgens Mundgeruch hat und einer von den anderen ist. So, das mag ich gerne, aber das mögen nicht viele Leute. Katrin ist ganz anders zum Beispiel.
Mhm.
Katrin findet auch, das kann ich nachvollziehen, dass sie denkt so, ja, aber das interessiert mich nicht. Ich will, sie mag den Glanz an dem Showbusiness und das verstehe ich. Und ich mag aber eben das Kaputte am Showbusiness. Ich will wissen, warum Leute berühmt sind und so. Ja, du, stimmt, du bist die Mitte.
Ich mag auch den Glanz. Oh Gott, Sarah, ich möchte.
Wir könnten noch ewig reden.
Ich muss jetzt kurz aufhören.
Ja, ja, mach mal.
Wir machen ja gleich weiter.
Ja, ja.
Mit den Waffeln einer Frau. Wir hatten übrigens Waffeln für
dich. Ich bin auf Ritalin. Auf Ritalin hat mein Original gar keinen Hunger. Vielleicht würde ich die einpacken für mich und meinen Mann.
Ja, natürlich.
Für den ordentlichen
oder für die Hunde.
Dann ist nur noch einer.
Bis gleich. Ach, war das schön. Und soll ich dir was sagen? Wir haben danach Nummern ausgetauscht, Nachrichten ausgetauscht, sind verabredet, sind verliebt, wow, und wir werden wahrscheinlich zusammenziehen.
Du meinst also, ihr seht euch nicht erst wieder in 20 Jahren wieder?
Nein, bist du verrückt? Wir bleiben jetzt in Kontakt. Sarah und ich, das wird ein richtig großes Ding. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns tatsächlich, dass ihr immer wieder dabei seid. Und in der nächsten Woche bleibt es toll mit einem ganz, ganz wunderbaren Gast. Überraschung. Ich freue mich auf euch.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de